dass man hier auch die Einladung bekommt, als Besucher in die Bilder einzutreten.
Hörforum, der Podcast über Kunst. Vom Mädler Art Forum, Kunstraum für Leipzig.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lina Siebold vom Mädler Art Forum und wir wollen uns heute noch einmal über die Ausstellung Faust 500 unterhalten. Zu Gast sind dieses Mal Toni Gerhardt, Miriam Seele und Maria Wagner, die alle in der HGB studieren und eigene Werke für die Ausstellung erarbeitet haben. Letztes Mal haben wir unter anderem mit Konstantin gesprochen, der mit dir, Toni, an seinem Buch gearbeitet hat. Magst du dich kurz vorstellen und erklären, was du gemacht hast?
Ja, erstmal schön hier zu sein. Und genau, also Toni Gerhardt bin ich. Studiere Malerei und Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in der Klasse Drechsel und mache eigentlich neben diesem allerersten Mal, dass ich ein Buch gemacht habe, Kleinbandarbeiten, viel Papierarbeiten, Collagen, Keramik und schreibe ganz gerne mal Gedichte.
Dann ist der Austausch mit jemandem, der für dich geschrieben hat, also diese Verbindung zwischen Text und Malerei, vielleicht gar nichts Neues für dich. Was sagst du?
Also in der Form schon. Also es war sehr speziell zu sehen, wie man wirklich verschiedene Ideen, verschiedene Gedankenstränge von verschiedenen Perspektiven auch ein bisschen zusammenbringen kann, durch eben Schrift und eben so malerischen Austausch. Also es war eine auch sehr interessante Erfahrung.
Magst du kurz beschreiben, was für Bilder du für euer Buch Faust 500 erarbeitet hast?
Ja, also das sind alles Linolschnitte. Es sind 4 Stück und sind alle in der Technik der verlorenen Form gemacht. Das heißt, man hat am Anfang diese Linolplatte, aus der dann Stück für Stück Sachen ausgeschnitten werden. Und es ist so ein bisschen wie, ja, kann man sich vorstellen, wie löchriger Käse sieht das am Ende aus. Und es ist eine sehr, sehr spannende Technik, die aber echt wenig Fehler verzeiht.
Von den Motiven her, wenn man sich das Buch anschaut, sieht man ja sehr viele fröhliche Farben. Es ist nicht sehr nah an dem Original der Inspiration Faust. Wie ist denn da der Bezug?
Genau. Wir haben ein bisschen rumüberlegt, wie wir das konzeptuell angehen wollen. Und haben uns dann auf so eine Art Höllenschleife fokussiert, auf so eine Art Loop-Effekt. Denn Faust wird eigentlich auch stetig immer verführt von diesen Geschenken, von Verjüngungen, von Weibereien. Und haben wir so ein bisschen rumüberlegt, wie wir auch so eine leere Wiederholung, wo eigentlich nicht viel passiert, sondern immer nur so eine Art Steigerung passiert, wie man das umsetzen kann. Und haben dann so überlegt, dass wir so eine Art Kippbuch machen, wo man wirklich bei jeder Seite immer 45 Grad rumdrehen muss. Und wenn man dann am Ende angelangt ist, ist man wieder am Ausgangspunkt und kann wieder blättern. Und ja, Konstantin hatte sich beim Faust wirklich sehr orientiert an den Texten, hat das wie so eine Art Puzzle zusammengesetzt. Und dadurch hatte das wirklich so ganz viele Assoziationsstränge, die möglich waren. Und wir haben eben gedacht, oder ich dann durch die Umsetzung, dass Faust auch ein gestrandeter Inselbewohner sein könnte, der komplett auf sich selbst gestellt ist und versucht sein Inselreich gut zu managen. Und deshalb eben diese fröhlichen Farben und eben auch so ein paar Bezugspunkte, die so auf den Faust selbst referieren. Wie zum Beispiel in einem Bild, diese eine Doppelseite mit Tasse und Baum, ist Faust sehr verjüngt dargestellt, hat nur diesen Blätterlendenschutz und ja, das sind so kleine Referenzen.
Du hast dadurch ja Faust mehrfach auch in dem Buch gezeigt, also ich meine mich auch an der Seite zu erinnern, wo Faust dann sehr viel älter ist. Hast du da für die Darstellung der Faust-Person bestimmte Inspirationen genutzt oder ist das intrinsisch entstanden, wie der Faust tatsächlich am Ende aussehen soll?
Das ist tatsächlich eher intrinsisch. Also es sollte so ein bisschen facettenreich sein. Es sollte jetzt kein einheitliches Narrativ sein, das so durchgedrückt wird, sondern wirklich, dass man ganz viele Bezugspunkte hat.
Zu den Kippbildern. Also hat es für dich einen Unterschied gemacht in der Erarbeitung, dass das Buch ja am Ende auch mitgedreht werden muss, dass über die verschiedenen Formate hinweg, also Hochformat, Querformat, dass sich da was entwickelt? Oder war das für dich keine Herausforderung?
Also für die Komposition der einzelnen Dinger nicht so. Die sind ja eher wie so ganz klassisch entstanden. Es war dann eher die Herausforderung, dass mit den Textseiten wirklich schlüssig zusammenzubringen. Da haben wir echt lange überlegt, wie wir das gut machen können und wie wir es dann auch in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Da gab es wirklich viele Möglichkeiten, wie man es hätte machen können. Und wir haben uns dann eben wie so ein ja, wie so ein Opera-Serie-Prinzip entschieden. Also wo so eine Opernform als Vergleich, wo man Musik hat und rezitative Texte, die eigentlich immer so abwechselnd passieren. Und dann haben wir eben gedacht, machen wir es auch so ein bisschen ähnlich und haben dann eben trotzdem aber auch versucht, dass wir noch so in diese Comic-Elemente, die es gibt, diese Bubbles und Ausschnitte trotzdem noch Schrift reinbringen, sodass man trotzdem noch Interaktion kriegt.
Bei euch merkt man besonders stark, wie sehr, auch wie du gerade beschrieben hast, der Text und das Bild zusammenspielen müssen. Habt ihr euch dann für die Seiten gemeinsam die Layouts überlegt? Wie eng war da der Austausch?
Der hätte enger sein können, muss ich mal sagen. Wir haben natürlich lange, gerade ich mit Leon, lange überlegt und auch lange ausgetauscht, wie wir die Schrift am besten ins Bild kriegen. Wie es nun für unser Gefühl auch am besten sinnvoll ist. Und da gibt es eben solche kleinen lustigen Elemente, dass zum Beispiel bestimmte Textelemente, die auf den reinen Textseiten beispielsweise ausschnitthaft in diesen bildnerischen Seiten auftauchen. Wie zum Beispiel in dieser einen großen Bubble vom verjüngten Faust, wo dann nur da steht, ich liege im Durste. Was, glaube ich, auf der Seite dahinter im Fließtext dasteht. Und dann gibt es aber eben auch so wirklich freie Assoziationen von Leon zum Beispiel, dass er eben diesen toten Baumstamm auch auf derselben Doppelseite noch mit so astähnlichen oder strahlenähnlichen Textelementen noch weiterentwickelt hat. Oder auch, dass die Blumenwörter von Gretzen, wir haben es so gemacht, so ein bisschen, wie auch im Barockzeitalter üblich, dass man Frauen so ein bisschen mit Blümchen und mit Schönheit, vielleicht auch mit was Sittsamen assoziiert. Und dass eben die Blümchenworte auch so eine Wiederholung kriegen. Wie zum Beispiel auf dieser einen Seite, wo Faust als Ganzfigur ein bisschen gealtert da liegt, ein bisschen sinniert, von Insekten verfolgt wird, die er abwehren möchte. Und dass da eben trotzdem solche schmetterlingsähnlichen, blumenhaften Geschichten passieren.
Diese comichaften Umsetzung, das ist ja auf jeden Fall ein Trend der Neuzeit. Also habt ihr, wie war die Stilfrage, sage ich jetzt mal?
Also muss ich sagen, haben wir uns gar nicht so gestellt. Wir wollten da jetzt nicht so uns schon im Vorfeld so Gefängnisstäbe setzen, was man machen kann, was man nicht darf und so. Und ich mache ganz gerne Comic-Elemente, die ich auch in meine Papierarbeiten unter anderem einbaue, weil es eben wirklich sowas, es hat was ganz Vielseitiges. Also Comics an sich sind multiperspektivisch, sowohl von der Lesart, also man kann sie auch rückwärts lesen. Mangas zum Beispiel liest man ja komplett rückwärts. Und wir haben aber auch so, gerade so autobiografische Comics von Joseco zum Beispiel, haben eben auch sowas, was Gegenleshaftes. Beispielsweise verschiedene identitäre Fragen, die da aus verschiedenen Blickwinkeln behandelt werden. Es gibt Überschreibungen, es gibt Auslassungen, so ein bisschen palimpsestartig kann man sich das vorstellen. Und haben wir eben gedacht, es wäre was sehr Frisches, wenn es eben auch diese wirklich Vielfalt und diese barocke Üppigkeit in diesem kleinen Bildchen gibt.
Das ist ja auch ein sehr starker Kontrast. Das macht die Bilder ja auch zu Eye-Catchern. Ich meine, man kann an dem auf jeden Fall nicht vorbeigehen, ohne nicht zumindest mal einen Blick zu riskieren.
Das ist auch ein bisschen der Technik geschuldet, kann man sagen. Es ist alles, die Farbaufträge sind hauchdünn, so wie so eine Art Lasurtechnik. Und die Farben sind auch nicht abgemischt, sondern wirklich pur aufgetragen. Und eben durch das Übereinanderlegen oder eben auch Weglassen, durch eben das Wegschneiden aus dem Linol, gibt es eben auch diese wirklich schillernden und tollen Farben.
Ein weiterer Fakt, der bei dem Buch bei euch auffällt, ist, dass er denselben Titel trägt wie die gesamte Ausstellung. Magst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Also mit dem Titel haben wir wirklich lange rum überlegt. Und eigentlich war es Stefanie Marks Idee, einfach Faust 500 drauf zu drücken. Und dachten wir dann in der Gruppe, wieso nicht? Und haben ein paar Entwürfe gemacht, wie das Cover aussehen könnte und haben uns dann aber eben auch für so eine Wiederholung entschieden von diesem Comichaften, von dieser Bubble.
Um das kurz einzubeschreiben, wie das nicht gerade vor der Nase haben, es ist ein magentafarbenes Cover, also sehr pink, mit einer sehr großen Sprechblase eigentlich, wo der Titel drinsteht und natürlich mit den jeweiligen Beteiligten.
In Moosgrün gedruckt, die Schrift.
Also wir zeigen die Ausstellung jetzt auch noch bis Ende Juni und da hat jeder die Chance natürlich nochmal selbst vorbeizuschauen und es ist natürlich auch nochmal was anderes, als sich das online oder über den Katalog anzusehen. Bei Faust 500, dem Titel, sieht man auch so hübsche kleine Teufelsschwänzlein.
War das auch diese Typografie, ist das auch aus deinem Werk oder ist das auch von Leon, der sich ja mit der Schrift hauptsächlich beschäftigt hat?
Nee, das war so ein nettes Gimmick meinerseits. Also der Teufel an sich, der ist in seiner so spätmittelalterlichen Form mit Hörnern, Schwänzchen und Ziegenbeinchen nicht so präsent, sondern sind in der Bildfindung so eher hasenhafte Elemente. Also wir haben zum Beispiel Plüschhasen oder auch auf der letzten Seite dieser großen Illustration eben ja, so einen gruselig aussehenden Hase, der übrigens auch so einen Teufelsschwanz hat, der auf dem Cover auftaucht.
Ansonsten sind ja auch Insekten hin und wieder im Bezug vom Teufel in der Malerei zu finden, zum Beispiel die Fliege. Gibt es da auch einen Zusammenhang bei euch in euren Bildern oder eher weniger?
Also es gibt viele Tiere, kann man sagen. Es war jetzt nicht so primär im Gedankengut, dass ich jetzt gesagt habe, bei den Illustrationen, okay, es muss jetzt teuflisch sein mit den Tieren. Den Papagei findet man ganz oft. Ich glaube, auf drei dieser Doppelseiten gibt es Papageien. Und da war einfach die Idee, dass man sagt, Papageien sprechen Sachen nach, wiederholen sie einfach, ohne dass sie jetzt irgendwas zum Inhalt beisteuern. Da fanden wir eben so eine Brücke ganz cool zu schlagen zwischen diesem Loop-Effekt von der Konzeption und eben nochmal so einer inhaltlichen Bildfindung, dass man sagt, man macht eben ja nochmal so eine Doppelung, die das Ganze ja nochmal strukturiert.
Der Mephisto taucht, soweit ich das erkennen kann, aber personifiziert gar nicht weit, auch im Gegensatz zu Faust.
Na, bei uns ist es eben dieser Hase.
Genau, das ist eher quasi als Metapher zu verstehen.
Ja, also eher so als, ja, so auch so als parasitäres System. Also gerade so Teufelsdarstellung gibt es ja eigentlich nur in Bezug zu irgendwelchen identitär geprägten Glaubensvorstellungen von irgendwelchen Völkern, Identitäten. Und die existieren ja auch nur gerade im Gegensatz zu diesen moralischen Regeln als was Schlechtes. Und es ist was sehr Parasitäres, finden wir. Und insofern hätte der Teufel eigentlich auch kein Hase, sondern vielleicht auch eine Katze sein können. Oder irgendein anderes Tier, was in so einer Nahrungskette steht.
Anschließend an die Frage zum Faust und Mephisto, wie der Mephisto vorkommt, das Gretchen findet bei euch ja eher weniger statt. Wie ist es dazu gekommen? Was bedeutet das für euch?
Das Gretchen so, ja, diese Angestaubtheit behält, diese Weiblichkeit, die so ein bisschen bei uns eben mit diesem blümchenhaften Sitzsam assoziiert ist. Sie ist eben deshalb auch so ein bisschen fast unsichtbar. Wir haben ganz vorne im Buch mit auf der ersten oder zweiten Seite einmal eine kleine frauliche Figur, auch in Magenta gedruckt, die dann auf der ersten Seite blind geprägt von einem Hasen mit einem vierblättrigen Kleeblatt verführt durch eine Landschaft geschickt wird. Auch diese Blumenworte sind mit einer anderen Schrift als zum Beispiel die Textpassage mit dieser großen Bubble versehen, die Faust erzählt. Also wir haben zwei Schriften benutzt. Einmal so eine eher comiclastige Schrift, was ganz Reduziertes, was ganz Cleanes, ohne dass ich jetzt sagen kann, wie die typografisch heißt, um noch so ein bisschen was Aktuelles reinzukriegen, was frisch ist. Und diese Blumenworte haben serifenhafte Elemente, sind also verdickt, haben ein bisschen was Spielerisches, auch was Altmodisches, was Altbackenes und sind eben nochmal so eine Referenz an Gretchen und an dieses, ja, Altmodische und so ein Kontrast auch zum Frischen.
Also sind quasi die serifenhaften Schriften enger auch in Margaretes Dasein im Originaltext gebunden oder gibt es da einen anderen Zusammenhang?
Ich denke, das kann man so sehen. Konstantin war es sehr wichtig, dass wirklich diese Blumenworte direkt mit Gretchen assoziiert sind und dass die eben wirklich auch separat gesetzt sind, dass die ihre Eigenständigkeit behalten.
Ein zweites Buch, das entstanden ist, kommt auch ohne den personifizierten Mephisto aus. Das ist ein Buch, an dem Miriam Jehle mitgearbeitet hat, das vor allem auch mit Symbolen arbeitet. Miriam, magst du dich kurz vorstellen und vielleicht auch ein wenig zu eurem Buch erzählen?
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ich bin Miriam Jehle. Ich studiere auch an der HWB und habe tatsächlich mit Toni, der vor mir gesprochen hat, zusammen angefangen zu studieren. Ich studiere auch Malerei Grafik und bin jetzt in der Klasse von Franziska Reinbute. Eigenen künstlerischen Arbeit habe ich schon ziemlich viele Techniken ausprobiert, arbeite auch eigentlich weiterhin thematisch und technisch sehr offen, manchmal auch sehr konzeptionell. Und habe aber eben im Laufe dieses Studiums die Radierung für mich entdeckt und deswegen auch in dieser Technik das Buch gestaltet.
Die Radierung, magst du uns das vielleicht als Technik kurz erklären, für alle, die da vielleicht noch nicht in Kontakt gekommen sind?
Ja, sehr gern. Das ist eine sehr aufwendige Technik und auch eine sehr alte Technik. Man arbeitet dort mit Metallplatten, man kann Zink oder Kupfer verwenden. Wir verwenden meistens Zink. Man kann auf verschiedene Weisen diese Platten, die dann später als Druckplatten dienen, bearbeiten, zum Beispiel mit mechanischen Vorhergehensweisen. Also man kann mit Nadeln in diese Platten reinkratzen, mit verschiedenen anderen Werkzeugen, und man arbeitet eben auch mit Säure. Also man kann diese Linien mit der Säure vertiefen, aber man kann auch ganze Flächen richtig tief reinätzen. Also da ist ziemlich viel möglich und deswegen sind auch die Ergebnisse am Ende sehr vielfältig.
Um zu eurem Buch im Speziellen zu kommen, über das Buch, an dem Toni mitgearbeitet hat, hatten wir jetzt im letzten Podcast schon mal gesprochen. Vielleicht magst du uns einen kurzen Einblick geben, was ganz knapp in der Handlung eures Buchs passiert und wieso der Bezug zur Faust ist tatsächlich.
Ja, also der Text, den Finn Tubbe geschrieben hat, ist so ein bisschen eine Kritik an dem originalen Faust. Also wir haben den Text gemeinsam ausgewählt. Finn hat uns verschiedene Richtungen vorgeschlagen, in die es gehen könnte. Wir haben das zusammen gelesen, Nathalie, Finn und ich, und haben dann darüber gesprochen, dass wir eigentlich ganz gerne so diese toxische und problematische Seite von dem Faust als Person gerne in den Fokus rücken möchten, beziehungsweise eigentlich auch Marthe und Margarete mehr Sprache und Raum geben möchten. Ja, wie gesagt, der Prozess der Auswahl des Textes ist sehr gemeinschaftlich passiert, aber natürlich hat dann im Endeffekt Finn einen eigenen Text dazu geschrieben, und das ist ein dramatischer Text, wo die Figuren miteinander sprechen. Wir haben das auch bei den Lesungen in geteilten Rollen gelesen, und diese dramatische Art des Textes haben wir eben auch mit den Bildern und der Sitzung umgesetzt. Also Nathalie hat die Texte auch so auf das Papier gebracht, dass klar wird, dass einzelne Rollen mitspielen.
Um zu den Motiven zu kommen, die du ja gemacht hast, du hast das illustriert, das hat es eben schon angeschnitten, du hast keine Person explizit dargestellt. Was man, glaube ich, sieht, sind Hände und ansonsten den Pudel, die Kette. Magst du dazu vielleicht genau noch ein bisschen was erzählen, wie diese Auswahl zustande gekommen ist, was die Idee dahinter ist?
Der Ausgangspunkt war ja, wie gesagt, der Text von Finn, der als Dialog geschrieben ist. Da werden die Figuren ja eigentlich schon sehr stark charakterisiert. Und Nathalie und ich haben von Anfang an darüber gesprochen, ob und wie wir die Figuren illustrieren können. Wir wollten das auch zusammen machen. Also es kommen auch zwei Bilder in dem Buch, sind von Nathalie. Und wir fanden das sehr schwierig, weil das ja auch ein Stoff ist, der schon so viel bearbeitet worden ist und wo man auch sehr leicht in Stereotype rutschen kann. Und ja, wir haben uns dann am Ende dafür entschieden, dass wir das so ein bisschen offen lassen möchten und dass wir die Figuren zumindest nicht mit Gesichtern oder ihren Körpern darstellen, weil es eben die Rollen sehr stark einschränken würde, und haben dann diese Symbole gefunden, also den Pudel, die Haare, die Hände und ja auch so die Krallen und Fingernägel und eben diese Kette. Also teilweise Dinge, die im Text vorkommen, also am Anfang die Hände und Fingernägel von Faust werden ja erwähnt, oder die Kette, die Faust Margarete schenkt. Aber der Pudel kommt ja an keiner Stelle vor. Auf den hatte ich einfach Lust, weil das so ein sehr gutes Bildmotiv ist. Und ja, und mit diesen Elementen haben wir dann eben versucht, nicht zu nah an dem Text zu sein, sondern eher einfach eine weitere Ebene aufzumachen, die so mitspricht.
Euer Buch heißt Die Heimwegfrage, was ja auch so ein bisschen auf die Frage nach des Pudels Kern anspielt. Wie ist da der Zusammenhang?
Ja, die Heimwegfrage, der Titel, der war tatsächlich nicht so leicht zu finden. Also wir haben mehrere Optionen gehabt, oder Finn hatte mehrere Vorschläge, und wir haben da lange drüber nachgedacht. Aber dieser Moment am Ende des Buchs, also wenn man das Buch einmal durchblättert und in Gänze liest, kommt eben am Ende eine Szene, in der Margarete und Faust zusammen sind. Und Margarete, also es wird deutlich, dass Faust sich Margarete aufdrängt und sie eigentlich lieber alleine sein möchte. Und daher kommt eigentlich so ein bisschen der Titel. Also gar nicht so diese Gretchenfrage, also daran ist es natürlich vom Wort her angelehnt, sondern eigentlich so diese Frage, möchte Margarete eigentlich mit diesem Mann sein oder möchte sie nicht vielleicht lieber alleine nach Hause gehen?
In der motivischen Umsetzung, vor allem auch in der Technik, ist bei euch ja verschiedene Besonderheiten. Also es sind verschiedene Papiere, die mit eingebunden sind. Auch die Technik des Blinddrucks, wenn ich das richtig erinnere, den ich mich freuen würde, wenn du noch mal kurz erklären würdest. Das sind ja alles auch Herausforderungen, das in ein stimmiges Miteinander zu bringen. Magst du vielleicht darüber noch mal kurz sprechen?
Ja, das war tatsächlich ein sehr komplizierter Prozess. Also Nathalie und ich wollten am Anfang eigentlich alle Möglichkeiten der Radierung auskosten und wir hatten richtig Lust auf verschiedene Techniken. Also man kann natürlich noch viel mehr machen, als wir in diesem Buch gemacht haben. Und dann haben wir aber relativ schnell im Prozess festgestellt, dass das einfach alles viel zu aufwendig ist und viel zu lange dauern würde. Es hat tatsächlich am Ende trotzdem viel länger gedauert. Also wir haben, glaube ich, als Letzte das Buch abgegeben und die Deadline auch überzogen. Und haben uns dann aber, also wir mussten uns so ein bisschen an technischen Fragen orientieren. Also man muss eben, der Text ist ja so im Handsatz gesetzt, also mit Bleilettern. Und die Bilder sind dann auch per Hand gedruckt. Und da gibt es eben das Problem, dass man den Text zuerst drucken muss, weil die Wiederholung eines Fehldrucks, also wenn ich jetzt eine Radierplatte drucke und dann nochmal drucken muss, das dauert einfach deutlich länger, als wenn man den Text mehrmals drucken muss. Und deswegen mussten wir dann, bevor ich eigentlich so richtig mit den Bildern angefangen habe, den Text festlegen. Und bevor ich auch die Bilder drucken konnte, mussten wir uns natürlich auf ein Papier einigen. Und dann haben wir im Endeffekt sind wir dabei rausgekommen, dass wir eher so ein ästhetisches Grundgefühl für das Buch setzen wollten. Und das fing eben mit dem Papier an und mit der Art der Bindung. Und bei dem Papier haben wir uns ein bisschen radieruntypisch gegen ein dickes, schweres Bütten entschieden, sondern wir wollten so ein bisschen diese Sanftheit und Leichtigkeit reinbringen, die vielleicht Margarete und Martha als Personen haben, sowas sehr Sensibles schaffen, das man dann eben erfährt, wenn man das Buch blättert. Und deswegen haben wir ein ganz dünnes, leicht rosafarbenes Papier mit zarten rosa Fasern, das auch vielleicht ein bisschen an Haut erinnert, gewählt und teilweise auch transparente Seiten, dass es dann zu Momenten kommt, wo sich die Bilder überlagern. Und dadurch ist es am Ende ein sehr dünnes Buch geworden. Aber das fanden wir auch sehr schön. Es ist einfach so ein sehr fragiles, also es ist nicht fragil, aber es wirkt irgendwie sehr fragil, sehr zartes Objekt, das man auch, wenn man es in die Hand nimmt, ganz automatisch sehr vorsichtig anfassen muss. Ja, nachdem dann Nathalie und ich grob über die Bilder und die Setzung gesprochen haben, mussten wir uns dann eben festlegen, also dass sie einfach anfangen konnte mit dem Setzen. Und das hat dann tatsächlich auch komplizierten Momenten für mich in der Erarbeitung der Bilder geführt, weil wir einfach mit deutlich mehr Bildern geplant hatten. Man kann natürlich Radierungen auch planen, man kann auch die Effekte so vorhersehen, aber es dauert einfach alles wahnsinnig lange und manchmal sieht es dann einfach doch nicht gut aus. Also wenn man es druckt, man muss einfach schauen, wie es wirkt. Und da kam es dann tatsächlich auch im Buch zu Lücken oder zu Momenten, wo das doch nicht so gut gepasst hat. Und ich habe tatsächlich am letzten Tag des Druckens noch einige Seiten, die flexibel verschiebbar waren, an andere Stellen ins Buch gebracht. Also ich habe die Seite in der Mitte des Buches, wo die Pudelhaare so flächendeckend radiert sind, die sollte eigentlich ganz an den Anfang. Genau, also solche Schwierigkeiten sind einfach im Prozess aufgekommen, aber da haben wir auch wahnsinnig viel draus gelernt. Und es gibt auch kleine Momente, wo ich eben Nathalies Text eben schon feststand und ich dann die Bilder aber gerne ändern wollte. Und dann gibt es eben Überlagerungen, die so nicht geplant waren. Also teilweise ist der Text schwer zu lesen. Aber da dachten wir dann, das ist auch ein Künstlerbuch. Das ist irgendwie auch okay.
Zu den Motiven, die Nathalie und du erarbeitet haben. Wie gesagt, wird auf Personen im Großen und Ganzen verzichtet. Magst du über die Bildsprache noch ein bisschen mehr erzählen vielleicht?
Ja, gern. Also wir haben uns, wie gesagt, auf einzelne Symbole fokussiert anstelle von Personen, die wir illustrieren. Und diese Symbole knüpfen natürlich an die Geschichte an, aber erzählen auch Dinge, die nicht in dem Text von Finn erwähnt werden. Also zum Beispiel kommt ja am Anfang, sieht man die Hände von Faust, der sich die Fingernägel lackiert, als so ein Akt des Woke-Washing sozusagen. Und diese Finger zum Beispiel, diese Fingernägel, erinnern so ein bisschen an die Krallen von dem Pudel, der ja so für das versteckte Böse steht. Und da haben wir uns für so kleine Hinweise entschieden, die sich durch das ganze Buch ziehen. Zum Beispiel wird ja auch die Kette erwähnt, die Faust Margarete schenkt. Und diese Kette haben wir mehrmals dargestellt. Einmal auf dem Bild von Nathalie und dann einmal bei mir. Und diese Kette ist eben auch nicht einfach nur ein schönes Schmuckstück, sondern ist dann im hinteren Teil des Buchs als überdimensionierte Radierung schon eher so eine Art Kette, die Margarete eher ankettet an Faust und irgendwie einschränkt. Und dann gibt es auch so ein paar Motive, die wirklich total frei sind. Dieses Bad mit einem Lockenwickler und einer Zahnbürste und so Fliesen mit Pudelmuster. Da haben wir uns einfach überlegt, dass wir so ein Gefühl von diese Rolle, die Faust einnimmt, dass wir die auch durch die Bilder noch mal ein bisschen aufdecken können. Also, dass da zum Beispiel das Badezimmer von Faust gezeigt wird, das eigentlich eher zu einer älteren Person vielleicht passt und wo es mit diesem Lockenwickler auch einen Hinweis darauf gibt, dass seine schönen Locken oder dieses Pudels gar nicht echt sind, dass diese Jugend etwas ist, was er sich angezogen hat. Und da kommt eben in der Mitte des Buchs, kommt sozusagen es zu einem Bruch, dem Höhepunkt mit einem überdimensionierten Lockenwickler und diesen Haaren. Diese beiden Seiten überlagern sich und es ist eigentlich wie so ein großes Chaos. Und danach spiegeln sich die Motive. Also das Bad kommt nochmal wieder, aber ist total dreckig und dekonstruiert. Und auch das Format des ersten Bildes wiederholt sich ganz am Ende nochmal. Und so baut sich diese schöne Illusion in der ersten Hälfte des Buches auf und zerfällt sozusagen in der zweiten Hälfte.
Zu der technischen Frage der Blindprägung vielleicht noch kurz. Das ist ja eine Besonderheit, die bei euch stattfindet, dass man so jetzt im regulären Buchmarkt gar nicht so findet. Magst du kurz erklären, was das überhaupt damit auf sich hat?
Ja, gern. Eine Blindprägung in der Radierung bezeichnet einen Druck ohne Farbe. Also man kann ja die Platten, die teilweise relativ dick sind, sehr tief ätzen und reinarbeiten. Und wenn man diese Platte sehr sauber macht und dann einfach das Papier leer druckt, also ohne Farbe, bleibt eine Prägung auf dem Papier. Und das ist eben ein sehr schöner Effekt, der so was Körperliches in das Bild mit reinbringt. Und diese Blindprägung haben wir sowieso an den Stellen, wo wir mit ausgeschnittenen Platten gearbeitet haben. Also diese Pudelbeine sind wirklich in der Form der Beine ausgesägte Platten. Und wir haben uns eben überlegt, dass es schön wäre, wenn das auch später im Buch mal vorkommt, so ein körperlicher Moment, den man auch ertasten kann. Und das sieht man eben auf dieser einen Seite eigentlich textlich nicht so viel passiert. Da steht in der Mitte Pause und da schlängeln sich Haare um dieses Wort herum. Das war irgendwie so eine schöne Art, sehr subtil zu arbeiten. Und das haben wir auch in der Umschlaggestaltung nochmal aufgegriffen. Da haben wir mit einer Unterlegung, also einer ausgeschnittenen Pappplatte auf die Deckelplatte gearbeitet. Und auch dort ergibt sich dann so ein haptischer Moment.
Du hast einen Teil von deinem Prozess ja auch ein bisschen in die Ausstellung genommen, indem du die Radierplatten zum Teil mit an die Wände gebracht hast, dass man sich das auch ein bisschen mit anschauen kann und auch so ein bisschen die Arbeit dahinter erkennen kann, die für euer Buch quasi notwendig war. Kannst du eventuell abschätzen, wie lange der Druck eines dieser Bücher in etwa gedauert haben könnte?
Tatsächlich überhaupt nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich eigentlich ein ganzes Semester mit diesem Buch verbracht habe. Ich habe natürlich auch andere Sachen nebenher gemacht, aber ich war wirklich in jeder freien Minute in der Werkstatt. Ja, auf jeden Fall bin ich schneller geworden im Prozess, aber allein der Abzug einer einzelnen Platte, wie zum Beispiel der des Pudels, die man in der Ausstellung sehen kann, kann schon 10, 15 Minuten dauern, weil der Anspruch natürlich auch ist, dass die Drucke alle gleich aussehen. Das ist eben bei Radierungen das Problem. Es ist jedes Mal wieder ein sehr aufwendiges Auswischen der Platte und man musste sehr gut drauf schauen, wie die Platte aussieht, bevor man sie druckt. Und es gab eben auch Momente, wie zum Beispiel die ausgeschnittenen Pudelbeine, die ja auch in der Ausstellung hängen. Da war die Farbe an einigen Stellen einfach zu dunkel. Und da musste ich immer nochmal mit einem Wattestäbchen nachkorrigieren und einzelne Stellen auswischen. Und das eben bei 20 Druckvorgängen. Genau, und da gab es eben einfach Drucke, die länger gedauert haben als andere. Und ja, man kann das eben sehr schwer in Stunden messen.
Ich meine, das ist ja auch der Grund dafür, dass eure Bücher, sowohl die Heimwegsfrage, Faust 500 und auch all die anderen, natürlich limitiert erschienen sind, weil das ja auch alles Handarbeit ist, auch bei den anderen Büchern, die auch über die HGB zu bekommen sind, alle gemeinsam in einem Konvolut. Und limitiert eben auch. Was es auch quasi über die HGB zu bekommen gibt, ist die Grafikkassette, die entstanden ist. Dafür haben wir auch die Maria Wagner eingeladen, die sich daran beteiligt hat und sich vielleicht kurz vorstellen möchte.
Zuerst noch hallo und es ist sehr schön, dass ich hier sein darf. Und ich habe mich im Rahmen von dem Faustprojekt mit der Lithografie beschäftigt. Und also anders als die Bücher, die wir jetzt gerade in den hören durften, ist die Grafikkassette eine Sammlung an losen Grafiken, also aus dem Holzschnitt, aus dem Siebdruck und eben also aus 5 grafischen Werkstätten und unter anderem auch aus der Lithografie. Und von meiner Seite gibt es davon 3 Lithografien. Und noch vielleicht kurz zu mir. Also ich studiere auch an der HGB Malerei und Grafik. Und eigentlich ist vor allem die Malerei so meine Hauptdisziplin. Aber gerade die Lithografie kommt mir auch sehr entgegen, weil die ein sehr malerisches, grafisches Medium ist. Genau, also wenn es jetzt nicht um Faust geht, arbeite ich tatsächlich sehr viel mit fotografischen Vorlagen, die ich dann malerisch immer wieder neu interpretiere.
In Bezug auf die Grafikkassette gab es ja auch eine Textvorlage, die von den Büchern natürlich stark abweicht, weil es sich dabei um einen Austausch handelt, der mit sehr viel mehr Personen auch stattgefunden hat, wo jeder quasi seinen Abschnitt eines Textes bekommen hat. Magst du uns das kurz erklären, wie das funktioniert?
Das war so ein bisschen assoziativ. Also Victoria hat den Text geschrieben und den Text in 15 Teile aufgeteilt. Und es war so ein bisschen so ein Memory-Spiel. Wer fühlt sich zu welchem Text irgendwie, Textabschnitt irgendwie hingezogen? Welcher Textabschnitt passt zu welcher Grafik? Und das war dann so ein bisschen wie so eine lose Wolke an Assoziationen, die sich dann irgendwie, wo sich die einzelnen Elemente aber sehr eigenständig entwickelt haben.
Magst du uns kurz beschreiben, was auf deinen Bildern zu sehen ist, beziehungsweise was der Textabschnitt quasi aussagt?
Der Textabschnitt ist jetzt mit meinen Grafiken nicht so direkt verbunden. Also ich habe mich bei meinen Bildern eigentlich an eigenen Texten vor allem interessiert, orientiert. Also bei mir war es ein Anliegen, den Faust irgendwie aus dieser verstaubten 500 Jahre alten Kammer zu holen und irgendwie zu gucken, was ist eigentlich noch aktuell, also was können wir da heute irgendwie auch noch mitnehmen und was genau reizt uns daran auch heute noch. Also das war ein sehr langer Prozess für mich, wo ich erstmal irgendwie herausfinden wollte, was das eigentlich ist und habe dann schon am Stein angefangen, Skizzen zu machen. Also ich arbeite immer direkt mit dem Medium. Es ist jetzt eine Leinwand, dann fange ich direkt an, mache keine Skizzen und so bin ich an den Stein auch herangegangen. Das Problem ist, dass der Stein das nicht ganz so wegsteckt in der Leinwand. Also dieser Balmeszest, den Begriff haben wir tun ja schon, also das geht beim Lithografiestein nur bedingt und hat dann zu sehr vielen Schwierigkeiten geführt, was aber gerade dann auch für mich der Reiz war. Also mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, das war dann so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel aus technischen Schwierigkeiten, die sich zu Möglichkeiten umgewandelt haben, die dann wiederum mir dabei geholfen haben. Was ist eigentlich der Inhalt? Der Prozess hat dann sozusagen zu einer sehr wichtigen Frage geführt, nämlich how far do we go for the things we want? Also das war dann eigentlich so die Sache, die mich am Faust am meisten irgendwie interessiert hat und auch in allen 3 Lithografien sich irgendwie widerspiegelt. Also im Katalog haben wir jetzt das schwarze Motiv, wo die Marguerite abgebildet ist und wo ich mir die Frage in Bezug auf sie dann gestellt habe. Also wie weit geht auch Marguerite für die Sachen, die sie irgendwie will oder nicht will? Also sowohl es gibt irgendeine Seite, die sich auch zum Faust hingezogen fühlt und dann gibt's die Seite, die davon sehr abgestoßen ist. Also sie ist irgendwie in einer Dynamik von sehr großen Energiefeldern. Also gerade in dem Bild sehen wir auch zwei Masken, die sozusagen so ein bisschen symbolisieren, also diese Kräfte von Gut und Böse, in denen sie sich da wiederfindet und auch eigene Entscheidungen trifft.
Genau, man kann deine drei Grafiken natürlich in der Ausstellung sehen. Du hast auch dein Medium, also den Stein, in dem Fall mitgebracht. Den kann man sich natürlich auch in der Ausstellung anschauen. Die Lithografie ist natürlich eine Technik, wo man jetzt, wenn man außerhalb der Kunst beschäftigt ist, eigentlich keine großen Berührungspunkte hat. Wärst doch du bereit, kurz zu erklären, wie das funktioniert überhaupt, weil du ja auch über die Herausforderungen mit dem Stein gesprochen hast.
Ja, ist klar, sehr gerne. Also die Lithografie ist eine Technik, die ich von außen sehr schwer zu verstehen finde. Also ich habe da auch, während ich gearbeitet habe, gemerkt, wie das genau funktioniert, ist echt nicht ganz einfach zu verstehen, weil es jetzt nicht reliefbasiert. Also wir arbeiten nicht mit einem Relief, das dann durch die Druckwalze sozusagen Farbe und leere Stellen voneinander trennt, sondern es ist Wasser- und Fettbasiert. Also man hat sozusagen einen großen Stein und den muss man erstmal schleifen, damit der überhaupt bearbeitbar ist. Also man nimmt sozusagen zwei Steine und schleift die dann übereinander, circa 2-3 Stunden, bis das Fettbild der vorigen Person weg ist. Also diese Steine werden sozusagen Schritt für Schritt immer ein bisschen kleiner. Wenn der Stein soweit geschliffen ist, dass keine Spuren mehr vom Vorgänger übrig sind, dann kann man sozusagen anfangen, das eigene Motiv darauf zu übertragen. Und wir arbeiten mit fetthaltigem Material, also Kreide, Tusche, und dieses Fett von diesem Material dringt sozusagen in den porösen Stein ein und setzt sich darauf nieder. Und das ist das, worum es uns dann letztendlich geht. Also die schwarze Tusche, die schwarze Kreide, die wird im Prozess, der Stein wird dann im Druckverfahren mit Säure bearbeitet, mit Terpentin bearbeitet, die Tusche wird runtergewaschen und es wird eingemalzt mit allen möglichen Tinkturen, bis man dann soweit ist, dass das Fett wirklich im Stein gefestigt ist und man damit anfangen kann, den Stein zu benetzen. Und das Wasser dringt dann sozusagen dort ein, in den Stein, wo er noch frei ist, wo keine Kreide ist, wo der Stein noch porös und durchlässig ist, kann das Wasser dann sich eindringen. Und genau, und dort, wo eben das Fett mit ist, wird das Wasser abgestoßen. Und während dem Druckverfahren, also muss der Stein immer wieder mit einem feuchten Schwamm benetzt werden, und dann in abwechselnd benetzt, abwechselnd mit Ölfarbe eingewalzt werden. Vergisst man mal zu benetzen und walzt ein auf den trockenen Stein, dann kann es sein, dass das ganze Bild verschwunden ist. Also es ist hohe Konzentration erforderlich.
Es hört sich auf jeden Fall nach einem Prozess an, wo man sehr konzentriert bei der Sache bleiben muss. Und wo auch Fehler jetzt sehr schnell wirklich große Probleme mit sich bringen können. Wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, dein Motiv nochmal anzupassen, geht das dann überhaupt noch, wenn du schon dabei bist, den Stein weiterführend zu bearbeiten?
Es geht. Also das ist auch eine Sache. Also beim Holzschnitt hat man ja verlorene Formen, man schneidet es raus, ist es weg. Das ist das Schöne an der Lithografie, das ist dann nicht der Fall. Man kann, wenn man einmal gedruckt hat, den Stein nochmal einbrennen, bearbeiten und wieder sozusagen bearbeitungsfähig machen und nochmal Dinge verändern. Der kleine Nachteil ist, dass der Stein sich dadurch auch, also das Motiv sich dadurch verändert. Also durch jedes Einbrennen wird das Motiv dunkler und die Kontraste erhöhen sich und Feinheiten gehen verloren. Also gerade beim Gretchenmotiv hatte ich da große Schwierigkeiten. Ich hatte das Motiv dann irgendwann an einem Punkt, wo es mir im Stein wirklich wunderbar gefallen hat und mir das sehr gut gefallen hat, wie auch so dieser Findungsprozess, diese ganzen Motive, die ich verworfen habe im Prozess, noch durchscheinen. Also man sozusagen das Gerüst sieht, auf dem das finale Motiv aufgebaut ist. Das sah man noch durch die Bearbeitung, durch das erneute Einbrennen, wurde der Stein plötzlich sehr kontrastreich und diese ganzen Feinheiten sind verschwunden. Dieser prozesshafte Charakter war dadurch auch nicht mehr inhaltlich ablesbar. Und dann habe ich mit Bettina sehr viele Sachen ausprobiert. Also wir haben Bier als statt Wasser verwendet, was nochmal die Säure erhöht. Also sie hat in ihren Tinkturenschrank geguckt und gewühlt. Also ist einfach wirklich die ganzen Wundermittel durchexerziert und kam dann so, konnten dann diese Sachen mal freilegen, die dann schon eigentlich verschwunden waren.
Du hast in deinen Arbeiten ja auch verschiedene Farben, jetzt nicht in einem Motiv, aber jedes Motiv ist ja andersfarbig. Magst du uns vielleicht erklären, wie es dazu gekommen ist, was die Idee dahinter ist?
Bei dem roten Motiv, da geht es vor allem um dieses Miteinander zwischen Faust und Mephisto und wie beide sich einander, also wie einerseits, was will Mephisto, was will Faust? Und beides, also das Zusammenspiel führt irgendwie ins Leere. Also man sieht die beiden, wie sie eigentlich ins Leere fassen. Also der Titel von dem in dieser Grafik ist auch Touch My World with Your Fingertips. Also eine Referenz auf den Song von Queen, Who Wants to Live Forever. Also nochmal so dieser Versuch, es in die heutige Zeit zu bringen. Also so dieser Wunsch, für immer zu leben, diese ganzen Wünsche, die irgendwie so einen großen Raum einnehmen, dass es irgendwie kaum mehr was übrig bleibt. Und auch für die Freude an der Erfüllung des Wunsches eigentlich kaum mehr viel übrig bleibt. Und die rote Farbe finde ich da einfach, die soll das nochmal irgendwie auch so diese Alarmstufe signalisieren. Also es ist ein bisschen abgetönt, es ist ein sehr knalliges Rot, es war mir sehr wichtig, dass das wirklich ein bisschen schreit, so diesen auch brutalen Charakter von dem, was da eigentlich passiert zwischen den beiden, durch die beiden. Und wir haben noch das blaue Motiv, das für mich so ein bisschen, man tritt ein in diese Welt, die Kulisse. Also der Raum ist leer, es sind nur drei Stühle, die leer sind. Wir haben Stuhl für Faust, Mephisto und Margarete, also die Person, um die sich irgendwie dreht. Und das Blau hat für mich noch einen sehr offenen Charakter, es ist noch nicht so viel passiert. Jetzt könnte was passieren in die Richtung oder in die andere Richtung, aber es ist noch sehr luftig, es ist noch sehr offen und alle handelnden Personen haben sich noch nicht entschieden.
Darf ich fragen, ob das auch so ein bisschen vielleicht an die Theaterkulisse angelehnt ist?
Ja, definitiv. Also gerade das erste ist sozusagen das Titelgebende für alle drei. Und es ist ein Theaterstück, also gedacht zum Aufführen. Und das soll jetzt nicht nur eine Rolle spielen, wenn der Text tatsächlich auf der Bühne zum Einsatz kommt, sondern finde ich auch in der Malerei oder in der Druckgrafik, also in den Bildern, dass man hier auch die Einladung bekommt, als Besucher in die Bilder einzutreten. Also, dass man auch selber ein Stück weit mitspielende Person ist, selber sich auch diese Frage stellt, how far do I go for the things I want?
Das dritte Motiv ist ja in Schwarz gehalten, das Gretchen. Ist ja auch, also dadurch rückt das ja auch so, hat eine stärkere Tiefe, würde ich vielleicht sagen, als die anderen beiden. Habe ich das richtig verstanden?
Finde ich eine sehr gute Beobachtung. Das schwarze Motiv ist für mich das schwerste, auch jetzt im Sinne von Gravitas. Also ich finde, die Margarete ist am nächsten am Tod von den drei Personen, auf die ich mich konzentriert habe. Ihre Entscheidungen, die Entscheidungen, die über sie hinweg getroffen werden, haben die gravierendsten Folgen. Also einerseits verliert sie selber ihr Leben und auch ihr Kind. Finde ich echt schwer aushaltbar. Also zu beobachten, was mit ihr passiert durch diese Entscheidungsprozesse. Und deswegen finde ich hier die Farbe Schwarz irgendwie als einzige angebracht.
Die Margarete ist ja eine Figur, die in vielen der Arbeiten einen neuen Fokus bekommen hat und auch so ein bisschen hinter dem männlichen Protagonisten hervortritt. Würdest du dem zustimmen, was jetzt so die Gesamtausstellung Faust 500 angeht?
Die Gesamtausstellung betrifft auf jeden Fall. Ich finde, hat eine sehr große Präsenz und das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung, weil das ja, wir haben uns ja auch im Rahmen des Projekts auch Arbeiten angeschaut, die im Laufe der Geschichte entstanden sind. Und da hat die Margarete ja schon eher eine beigestellte Rolle. Und dass man sich da auch mal intensiver anschaut, was das eigentlich für eine Person ist, finde ich eine sehr gute Entwicklung.
Du hast gerade gesagt, dass der eine deiner Titel sich an Queen orientiert. Wie ist denn das bei den anderen Bildern?
Also grundsätzlich hat jeder von jede Lithografie, jede Grafik ein sozusagen einen Ausschnitt aus einem Liedtext zugrunde, sprich ein Lied zugrunde. Also man kann sich das so vorstellen, man kann sich das dann dazu anhören, wenn man möchte. Also das sind, ich habe die alle gescannt, ob das wirklich passt für die jeweilige Grafik. Und für das Margarete-Bild habe ich tatsächlich einen Lady Gaga-Song verwendet, Heavy Metal Lover, und daraus die Zeile I Could Be Your Girl. Das ist so diese, was nochmal so ein bisschen anspielt auf dieses bisschen Gespenstische von diesem Faust, der aber doch eine Anziehung hat und auch diese schon auch einen erotischen Teil gibt, der die Margarete schon irgendwie fasziniert und gleichzeitig hat es was Düsteres, Finsteres, auch irgendwie nicht ganz gesellschaftlich akzeptiertes und auch, also so ein, wo es irgendwie, ja, also ich finde, das kommt in dem Song irgendwie, gibst du irgendwie was, was mich irgendwie selber irgendwie getroffen hat und auch irgendwie dann irgendwie einen assoziativen Bezug zu meiner Grafik getreten ist. Für das rote Grafik haben wir schon geredet, das ist der Green Song. Und für die blaue ist es Modern Love Walks Besides Me. So ein bisschen auch nochmal so Begleitgedanken, so was ist irgendwie, also alle diese drei Figuren haben, also es gibt diesen Aspekt des Nebeneinandergehens. Es gibt diesen auch zwischen Faust und Mephisto auch so einen gewissen spielerischen Austausch. Also ein bisschen, diese Titel sind nochmal irgendwie eine Gelegenheit für mich, um so verschiedene Blickwinkel auf dieses Miteinander zu werfen. Auf dieses Miteinander, das destruktiv und konstruktiv an unterschiedlichen Stellen ist. Und sich in diesem Konflikt, der da sich daraus entfaltet, auch eine sehr musikalische, sehr lyrische Komponente hat.
Schön, Dankeschön. Wenn man sich anschauen möchte, wie das in der Gesamtheit dann wirkt, also wie die verschiedenen Protagonisten neu interpretiert werden, ist ja nicht nur die Grete, Margarete, sondern natürlich auch Faust und Mephisto. Die Ausstellung, wie gesagt, bis Ende Juni im Mittler Art Forum. Fühlen Sie sich alle gerne eingeladen, selbst einen Blick in Leipzig in der Mittler Passage zu riskieren. Und bei euch möchte ich mich jetzt erstmal direkt bedanken für eure Zeit und auch für die Einblicke, die ihr uns in eure Arbeiten liefern konntet.
Sehr gerne.
Dankeschön. Danke.
Vielen Dank.
Sie hörten Hörforum, der Podcast über Kunst vom Mädler Art Forum, Kunstraum für Leipzig. Eine Initiative der Stadt-Dehmer-Stiftung.